Ja, wir befinden uns zurzeit ja im Markus-Evangelium und wir sind heute bei Markus 9. Wenn du genau hingeguckt hast, hast du vielleicht gesehen, dass ich noch ein bisschen gehumpelt habe hierauf. Ich bin vor 9 Wochen operiert worden. Ich habe im rechten Knie so Kniebeschwerden auf der Innenseite meines Kniegelenks und vor 9 Wochen ist meine Beinachse korrigiert worden. Das heißt, wird der Knochen knapp unterm Knie durchgetrennt und dann in einem anderen Winkel mit einer Platte fixiert mit Schrauben und das wächst dann langsam wieder zusammen. Nur falls du dich wunderst, warum ich humple. Okay, Markus Evangelium. Der Autor wie wir schon mehrfach gehört haben, ist der Johannes. Markus, danke. Über den wissen wir, dass er in Jerusalem aufgewachsen ist. Er war zunächst ein Begleiter von Paulus, später von Barnabas und noch später war er der Begleiter von Petrus, vermutlich der Übersetzer von Petrus, als Petrus in Rom gepredigt hat. Johannes Markus konnte wahrscheinlich Latein, Petrus nicht. Und da hat er ihn wohl in Rom übersetzt. Und das Evangelium, wir gehen davon aus, das ist vor allem Petrus' Augenzeugenbericht, was hier geschrieben steht. Was wir noch wissen über Johannes Markus in Apostelgeschichte 12, 12, das ist die Geschichte, als Petrus gefangen genommen worden ist, die Gemeinde für ihn betet. Und ein Engel Petrus aus dem Gefängnis befreit. Er wird vom Engel hinausgeführt. Er kommt zu dem Haus von Johannes Markus Eltern. Dort ist eine große Gruppe der Gemeinde versammelt, die wahrscheinlich für Petrus gebetet haben. Die Geschichte, wo er dann anklopft. Die Magd hört ihn, macht ihm aber nicht auf, geht zu den anderen, sagt, Petrus steht vor der Tür und ja, du spinnst doch, kann nicht sein, das ist sein Engel. Und letztlich lassen sie ihn dann doch aber irgendwann rein. Das geschieht im Haus der Eltern von Johannes Markus. Und es gibt da durchaus eine Spekulation, eine Vermutung, die schon einen gewissen Sinn machen würde. Und zwar, dass möglicherweise Jesus in diesem Haus das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Also das Haus muss eine gewisse Größe gehabt haben, sonst hätten sich nicht so viele dort versammeln können. Und dass Markus dort war. Er war damals noch kein Jünger von Jesus, er ist damals Jesus noch nicht nachgefolgt, aber er hat es mitgekriegt, dass da dieser Jesus mit seinen Jüngern da ist und ist denen dann heimlich gefolgt zum Garten Gethsemane. Er wollte schon schlafen, deswegen hat er nur ein Leinentuch umgehabt und ist denen dann heimlich und spontan nach Gethsemane gefolgt, beobachtet dort die Gefangennahme und dann die Geschichte kennst du, als Jesus gefangen genommen werden wird, heißt es da, ein junger Mann, ihm wurde das Leinentuch und er floh nackt davon. Und klar, wir gehen davon aus, das weiß nur dieser Markus selber. Wer sonst wüsste das? Die Jünger, die sind alle selber geflohen. Wenn du selber fliehst, dann achtest du nicht drauf, oh, schau mal da, ein nackter Mann. Das weiß nur der, dem es passiert ist. Und er hat gedacht, das vergisst du dein Leben lang nicht. Er hat es nach Jahrzehnten, dann hat er es da noch reingeschrieben. Er konnte es einfach nicht vergessen, wahrscheinlich. Aber möglicherweise war er Augenzeuge dieser Gefangennahme. Na gut, dann lesen wir in Markus 9, Verse 2 und 3. Dort heißt es: 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. 6 Tage später. Ein bisschen ungewöhnlich, dass so genau beschrieben steht, 6 Tage später. Das scheint jemand von Bedeutung gewesen zu sein. Wir sagen ja, wir glauben ja, Petrus ist quasi der Autor dieses Evangeliums. Was war vorher geschehen, 6 Tage vorher? Wenn du dich erinnerst, Markus 8 hat ja Can letzte Woche darüber gepredigt. Nochmal kurz zur Erinnerung, was in Markus 8 6 Tage vorher passiert ist, war zum einen die Geschichte da in Caesarea Philippi. wo Petrus fragt, was glaubt ihr, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist der Christus, du bist der Messias. Und Jesus sagt daraufhin, das wissen wir aus dem Matthäusevangelium, und du bist Christus und auf diesen Felsen will ich die Gemeinde aufbauen. Petrus, boah, was bin ich für ein Typ, ja? Jesus sagt, auf dir will ich meine Gemeinde aufbauen. Kurz danach, wo Jesus erzählt, ach übrigens, ich werde in Jerusalem am Kreuz sterben und auferweckt werden. Was macht Petrus? Jetzt ist er ja auch, gehört er ja quasi auch dazu, will da eingreifen, sagt, nein, Jesus, das soll dir nicht passieren. Was sagt Jesus zu ihm? Satan, weiche von mir. Ja, Petrus wieder, seine Gefühle waren im Keller. Und ich glaube, er hat 6 Tage gebraucht, um da wieder einigermaßen, deswegen kann ich mich noch erinnern, ja, das war etwas später, nachdem ich wieder quasi mich wieder zum normal geworden bin oder wieder bereit war dafür. Gut, jedenfalls steigen sie, Entschuldigung, genau, denn an der Stelle, Caesarea Philippi, du bist Christus. Das war nach 2,5 Jahre Nachfolge. Jesus hat darauf gewartet, dass seine Jünger, und ich denke auch Petrus hat es zwar als erster gesagt, aber ich denke mal alle Jünger waren an dem Punkt, aber Petrus ist ja immer der als erster was ausspricht, was ihm auf dem Herzen ist. Nach 2,5 Jahren Nachfolge sind sie soweit, dass sie selber aus eigener Überzeugung sagen, ja, du bist der Sohn Gottes, du bist der Christus, aus eigener innerer Überzeugung. Jesus hat immer wieder zu den Dämonen, die Dämonen haben gesagt, du bist der Gesalbte, du bist der Messias, lass uns in Ruhe. Und Jesus hat immer verboten, dass sie reden. Jesus wollte nicht, dass jemand anderes was sagt über Jesus, dass die Leute das deswegen glauben. Ah, ja, ich habe gehört, du bist der. Nein, Jesus geht es darum, dass wir eigene Überzeugung haben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der lebendige Gott ist, der auf die Erde gekommen ist. Jetzt nach 2,5 Jahren waren sie bereit und haben es von eigenen Überzeugungen gesagt. Du bist der Christus. Wir schauen uns mal eine Stelle an in Johannes 1, Vers 40. Und zwar hier, das ist am Anfang der Nachfolge. Also Jesus seine Jünger berufen hat, nachzufolgen. Da sagt hier einer der beiden Männer, die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtete er ihm. Messias ist das Wort für Christus. Nun, Johannes der Täufer hat als Bote Gottes hat auf Jesus hingewiesen. Die Aussage klingt doch sehr ähnlich. Andreas sagt, wir haben den Messias gefunden. 2,5 Jahre später sagt Petrus, du bist der Messias. Klingt ja erstmal nicht nach so einem großen Unterschied eigentlich. Klingt doch eigentlich erstmal sehr ähnlich, aber in Wirklichkeit ist es ein Riesenunterschied. Damals, am Anfang, die haben dem Zeugnis von Johannes dem Täufer geglaubt. Natürlich, zu Recht. Er war ein Prophet. Und sie sind ihm nachgefolgt. Das heißt, sie sind von ihren Sünden umgekehrt. Denn Johannes der Täufer hat gepredigt, hat die Umkehr von der Sünde gepredigt. Sie haben ihm geglaubt und haben gesagt und haben gesehen, also was wir sehen da an Jesus, das spricht dafür und wir sehen auch nichts, was dagegen spricht. Wir glauben das erstmal. Aber das war nicht diese tiefe innere Überzeugung, die nach 2,5 Jahren da war. Aber es hat gereicht, um Jesus nachzufolgen. Sie haben nichts gefunden, was dagegen spricht. Ich denke, heute ist oft so, Menschen beschäftigen sich mal mit Gott in ihrem Leben. Sie beschäftigen sich auch vielleicht mit der Bibel. Sie hören mal was von Jesus. Menschen sind so drauf, wenn sie irgendwas hören, was dagegen spricht, dann ist die Sache für sie erledigt. Ja, Christentum, 2000 Jahre alt, komm, was so alt ist, das kann doch nicht die Lösung sein. Nee, das spricht dagegen. Die Sache ist für mich erledigt. Oder Schau mal, was Christen in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden seitdem im Namen Gottes gemacht haben. Und ich meine, da gibt es vieles, insbesondere in großen kirchlichen Organisationen, im Mittelalter, Kindesmissbrauch und so weiter. Das spricht dagegen, das kann nicht von Gott sein. Oder welche Aussage man auch öfter hört, auf der Welt gibt es so viel Böses, es kann kein Gott geben. Also wir Menschen, wir sind so, wenn wir irgendwas finden, was unserer Meinung nach dagegen spricht, dann ist die Sache für uns erledigt, insbesondere wenn es um Gott geht. Das ist natürlich ein leichtes für Satan, da das Jesus anschauen, Jesus anschauen, nicht seine Nachfolger, nicht nur seine Nachfolger. Die Gemeinde genau anschauen, dann wirst du Fehler finden. Du könntest sagen, ah nee, das kann ja nicht sein, aber nicht bei Jesus. Du musst Jesus anschauen. Bei Jesus findest du Vollkommenheit, immer bei seinen Nachfolgern. Du musst Jesus anschauen. Der Glaube, den die Jünger hatten, als sie Jesus nachgefolgt waren, es klingt eben in der Taufe. Jetzt haben sie Jesus erkannt und sie kennen ihn. Und genau das will Jesus auch bei uns erreichen. Wo steht dein Glaube? Hast du einen Glauben, der so wie am See genetzt ist? Ein Glaube, den du hattest bei deiner Taufe? Kam da noch was dazu? Kam da noch viel dazu? Oder ist es im Grunde immer noch so dieser Grundlage, Glaube, ja, Glaube 1, 2, 3, 4? Oder hast du so einen Glauben wie in Caesarea Philippi? Du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, ich folge dir nach und du wirst mein Leben leiten. Dieses Wachstum im Glauben, das wird Jesus auch bei uns erreichen. Und dann sagt Jesus zu Paulus, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Wenn wir Jesus kennen, dann kann Jesus seine Gemeinde aufbauen. Zurück in Markus 9. Und zwar steigen sie dann, lesen wir weiter. Sie stiegen auf einen hohen Berg und waren allein. Dort veränderte ihnen vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell wie es kein Fernseher machen können. Erstmal bis hier. Okay, Jesus nimmt sie mit auf einen hohen Berg. Nur die drei. Nun, bestimmt vielleicht schon mal auf einen hohen Berg gestiegen oder hast mal was sehr Anstrengendes gemacht. Was da passiert, ist, danke. Sie steigen auf einen hohen Berg. Was passiert, wenn du auf einen hohen Berg steigst? Es ist natürlich anstrengend. Und irgendwann im Laufe der Zeit, Gedanken, alles, was du für wichtig hältst, das fällt alles ab. Deine Alltagssorgen, deine Wünsche, deine Vorstellungen, wenn du auf diesen Berg hochsteigst, das fällt alles runter. Dein Geist wird frei, dein Geist wird geleert. Wenn du guckst irgendwo nur noch auf deine Füße, ein Schritt, noch ein Schritt, oh, bald sind wir oben. Du kannst an nichts mehr anders denken. Sie sind quasi, ihr Geist wird geleert, sie sind bereit für Gott. Sie sind bereit, von Gott eine Offenbarung anzunehmen. Dann heißt es, Jesus leuchtet von innen. Das Wort, was hier verwendet wird, ist Metamorphose. Jesus wird umgestaltet. Was hier passiert ist, Jesu wahre Gestalt wird in diesem Moment quasi sichtbar. Denn Jesus ist ja eigentlich ein Himmelsbürger, der auf der Erde zu Besuch ist. In Wirklichkeit kommt er aus dem Himmel. Und hier, was hier passiert, weil wie er umgestaltet wird, es wird sichtbar, wer er wirklich ist. Die Jünger sind dabei und sie sagen, boah, seine Kleider, die haben so geleuchtet, weil er von innen geleuchtet hat. Hat er geglänzt und sie dürfen das sehen. Und dann heißt es ab Vers 4, dann erschienen ihnen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Da ergriff Petrus das Wort. Rabbi, sagte er, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Petrus wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. So erschrocken waren er und die beiden anderen Jünger. Da kam eine Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Da tauchen Elia und Moses auf. Ich meine, der eine hat 800 Jahre vorher gelebt. Und der andere 1500 Jahre vorher gelebt. Und da sind sie und sie leben. Es ist schon mal Wahnsinn, was die Jünger da sehen. Ich meine, sie haben immer wieder gefragt, oh Jesus, was ist mit der Auferstehung? Haben es nicht verstanden. Da haben sie gesehen, da lebt einer, der ist vor 1500 Jahren gestorben. Da lebt er. Hast du dich schon mal gefragt, woran die sie eigentlich erkannt haben, dass das Mose und Elia war? Ich glaube ja, Mose hat so eine Baseballkappe aufgehabt, da stand Moses drauf. Naja, jedenfalls haben sie sie erkannt. Und dann, was macht Petrus in seiner Art? Petrus redet. Ja, lass uns hier sein, lass uns eine Hütte bauen. Und dann redet Gott zu ihm. Also, wenn du mich fragst, ich finde, das klingt schon ein bisschen nach einer Ermahnung. Petrus. Jetzt vergiss mal dich und deine Gedanken und deine Vorstellungen. Vergiss mal, was du für wichtig hältst. Du sollst auf Jesus hören. Ihr sollt auf Jesus hören. Wenn Gott uns im Alltag sieht, wie wir zu Hause, bei der Arbeit, wie viel Sorgen wir uns machen, was wir für wichtig halten in unserem Leben, was uns bewegt oft, worüber wir nachdenken, ruft er uns auch nicht auch zu, hör auf meinen Sohn. Sieh auf Jesus, höre auf Jesus, das ist mein geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Es ist eine himmlische, herrliche Offenbarung für die Jünger und sie diente ihnen zur Stärkung des Glaubens. Aber das Interessante ist, finde ich, erst kommt diese Erkenntnis, Jesus, du bist der Messias. Dann kommt die Offenbarung, nicht umgekehrt. Wenn du verstehst, was ich meine. Und zwar, wir manchmal denken, oh, wenn ich nur eine himmlische Offenbarung hätte, ja, dann könnte ich glauben, dann würde ich glauben. Nee, es ist umgekehrt. Erst kommt der Glaube, weil du auf Jesus schaust. Und wenn du den Glauben hast, dann kann dir Gott auch den Glauben stärken. Und er wird dir Dinge auch offenbaren. Du wirst vielleicht nicht das sowas sehen, aber Gott kann dir Offenbarungen geben. Und sei es in deinem Inneren, sei es in deinem Bibelstudium, sei es im Gebet, aber Gott kann dich stärken durch Offenbarung. Aber der Glaube kommt zuerst. Nicht, ich glaube, weil ich die Offenbarung gesehen habe, sondern umgekehrt. Die Offenbarung stärkt den Glauben, den du durch Jesus gewonnen hast. Gott will auch deinen Glauben stärken. Gut, dann gehen sie wieder runter vom Berg. Und wir lesen ab Vers 14. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Das ist so eine Stelle, man sagt doch so, es gibt so manche Stimmen, die sagen, Jesus Christus war der erste Superstar. Ja? Das ist so eine Stelle, wo das Mist. Als die Menge ihn sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin, begrüßten ihn. Herr Jesus, Herr Jesus. Wenn es heute wäre, dann hätten sie entweder ein Autogramm gewollt oder sie hätten ein Selfie mit Jesus machen wollen. Jesus will davon gar nichts wissen. Das interessiert ihn nicht. Ich meine, wir Menschen, wir fühlen uns geehrt, wenn uns andere Menschen Anerkennung geben. Beruf, privat, Sport, hey, das hast du toll gemacht, hey, du bist ja echt klasse, super. Ah ja, ja, das stimmt schon. Ja. Für uns fühlt sich das gut an. Jesus wollte davon gar nichts wissen. Vers 16 geht's weiter. Er ignoriert es. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Das ist Das ist, hat sein Fokus. Was ist los mit den Schriftgelehrten? Dann geht's weiter, Vers 17. Einer aus der Menge antwortete: Ich bin mit meinem Sohn ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, vor den Mund, knirscht mir ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben. Sie konnten es nicht. Okay, Jesus war mit den drei anderen Jüngern auf dem Berg, als der gekommen ist. Jetzt stellst du dir bitte vor, es heißt hier, sie konnten es nicht. Das heißt, der Mann kommt, ihr böser Geist, den austreiben aus meinem Sohn. Okay, dann kommt der erste Jünger. Ja, lass mich mal. Okay, fahr aus von ihm, du böser Geist. Hat nicht geklappt. Ja, komm, lass mich mal. Kommt der nächste Jünger. Lass mich mal versuchen. Fahr aus. Es geht schon wieder nicht. Vielleicht haben sie es dann zu mehreren versucht. Keine Ahnung, wie lange sie es versucht haben. Aber versucht ihr das vorzustellen. Sie konnten es nicht. Sie haben es versucht, es hat nicht geklappt. Dann waren noch da die Schriftgelehrten. Ein gefundenes Fressen für die Schriftgelehrten. Ja, seht ihr, ja, ihr seid doch Scharlatane. Sie fangen sich wahrscheinlich an zu verteidigen. Und, wartet, wenn Jesus erst kommt. Keine Ahnung. Hohn und Schriftgelehrten. Eine aufgeheizte Stimme. In Vers 19, Jesus, was seid ihr nun für eine ungläubige Generation, sagt Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Man brachte ihn und so wie der Geist Jesus erblickte, riss den Jungen, dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf den Boden wälzte. Wie lange geht das schon mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jetzt versuchen wir uns in den Mann hineinzuversetzen. Er muss von Jesus gehört haben. Und er kommt da mit seinem Sohn dahin. Wir wissen jetzt nicht, wie weit er gekommen ist, aber er ist dahin gekommen. Und dieser Mann, der war wirklich verzweifelt. Ich meine, was da geschrieben steht, was sein Kind durchmacht. Ich meine, wenn du Eltern bist, versuch du dir das mal vorzustellen. Ja? Er wird hin und her gerissen. Er wollte ihn ins Feuer werfen, ins Wasser werfen, wollte ihn umbringen. Ich meine, dieser Mann hat keine Ruhe im Leben gehabt. Der hat nur Stress gehabt. Dem sein Leben war voller Verzweiflung, voller Anstrengung, völlig ruhelos. Wahrscheinlich oft schlaflose Nächte, weil wer weiß, wann dieser böse Geist wieder aktiv wird. Ständig muss er aufpassen auf seinen Sohn. Der Typ war am Ende, der war verzweifelt und völlig hilflos, konnte nichts machen. Dem sein Kind war wirklich anstrengend. Und du dachtest, deine Kinder sind anstrengend. Er kommt zu Jesus. Jesus ist nicht da, die Jünger sind da. Es zeigt aber, er kam mit Glauben. So, dann können es die Jünger nicht. Dann kommt die Ernüchterung. Oh, nicht mal die Jünger von Jesus, die können das. Denkt er, der Geist ist zu stark, der ist zu schlimm. Okay, dann kommt diese Aussage, wo er sagt, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns. Und Jesus sagt, wenn es dir möglich ist, sagst du, der da glaubt. Natürlich, er kam mit Glauben. Dann die Ernüchterung, dann, wenn das die Jünger nicht können, dann kann das dieser Jesus wahrscheinlich ja auch nicht. Und Jesus sagt aber klar, wenn wir zweifeln, dann kann uns Jesus helfen. Was hast du aufgegeben zu glauben? Aus Erfahrung. Du hast mal geglaubt, Gott kann mich da verändern. Jesus möchte in meinem Leben so arbeiten. Ist aber nicht passiert. Und wir geben Glauben auf aus Erfahrung. Scheinbar zu viel verlangt. Wenn du aufgibst, dann kann dir Jesus nicht mehr helfen. Wenn du dann im Glauben bleibst, dann kann dir Jesus nicht helfen. So ein Glauben wie dieser Mann sagt dann, Vers 24, da rief er des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Also er hat noch ein bisschen Glauben. Aber er weiß, der Unglaube drückt ihn. In deinem Leben wenigstens diesen Glauben bewahren, wenn es dir schlecht geht, wenn du in einer Phase bist in deinem Leben, wo du Gott nicht siehst, du musst diesen Glauben bewahren. Dann kann dir Jesus helfen. Aber wenn du im Unglauben bist, dann kann er dir nicht helfen. Dann Vers 25. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du Stummer und Tauber, sagte er. Ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort. Da schrie der Geist auf, den Jungen hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Da heißt es, der Junge wurde heftig hin und her gerissen und er schrie auf. Ich glaube, ich stelle mir das so vor, man hat genau gesehen, das ist nicht die Muskelkraft des Jungen, die ihn da hin und her hat. Da sind andere Mächte, da sind wirklich größere Mächte am Wirken, die diesen Jungen mit einer Kraft hin und her werfen. Dies, ja, wirklich die Kraft des bösen Geistes war zu sehen. Die Menge schaut, dann ist er plötzlich regungslos. Gut sein. Jesus weiß, was geschehen ist, nimmt ihn bei der Hand, richtet ihn auf. Denn Jesus weiß, was in der geistlichen Wahrheit geschehen ist. Vernimmt nur auf das Äußere. Aber wir müssen auch geistliche Menschen sein. Wir müssen auf das, was geistlich passiert. Jesus weiß genau, der böse Geist hat ihn verlassen. Er nimmt ihn bei der Hand, richtet er den auf. Für den Mann und für den Jungen begann ein neues Leben. Du wirst hin und her gerissen in deinem Leben, weil du kein Christ geworden bist. Du wirst hin und her gerissen von Umständen, von Gefühlen, von Ängsten. Du hast das Gefühl, dein Leben steht ständig vor dem Zusammenbruch. So sah mein Leben aus, als bevor ich Christ geworden bin. Hin und her gerissen in allen möglichen Umständen. Mich konnten kleinste Kleinigkeiten, konnten mich aus der Bahn werfen, mich mit mir Sorgen machen über alles Mögliche. Wenn das dein Leben ist, Jesus kann dich da rausholen. Wenn du glaubst, Jesus kann dir helfen und du bittest ihn, dann wird er dir auch helfen. Wenn Jesus befiehlt, müssen die bösen Geister aus deinem Leben weichen. Es wirkt vielleicht sogar erstmal so, als ob alles schlimmer wird, aber dann beginnt ein neues Leben. Dann lesen wir weiter in Vers 28. Als Jesus ins Haus ging und seine Jünger mit ihm alleine waren, fragten sie ihn, warum konnten wir denn den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Und in anderen Übersetzungen heißt es auch noch durch Gebet fasten. Nun, die Jünger haben es dann gesehen, ja, natürlich konnte man den austreiben. Also sag jetzt nicht daran, dass dieser böse Geist unaustreibbar ist. Nee, Jesus hat ihn ja ausgetrieben. Warum konnten wir ihn denn nicht austreiben? Dann sagt Jesus was scheinbar Seltsames. Diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet und Fasten. Das klingt irgendwie etwas komisch, finde ich. Klingt so, dass Jesus im Katalog nachguckt. Das ist diese Art von Dämonen durch Gebet und Fasten. Die durch Bedrohen, die durch Befehle, aber die durch Gebet und Fasten. Nee, glaube ich nicht. Vor allem Fasten. Wer soll denn fasten? Der Junge? Der Vater, die Jünger, wenn der Mann zu ihnen kommt, treibt ihn aus, ja, fasten erstmal eine Stunde und dann. Ich glaube eher, was Jesus sagen will, hey, ihr habt gedacht, ihr könnt selber aus eurer eigenen Kraft. Ihr habt nicht gebetet, ihr habt nicht Gott gesucht, ihr habt vergessen, wie abhängig ihr von Gott seid, ihr könnt nichts, Gott kann alles. Und Fasten ist auch, das wie gesagt, es ist auch nur bei einigen Übersetzungen hinzugefügt. Auch Fasten deutet diese Abhängigkeit von Gott an. Nicht die Jünger können ihn austreiben, nur durch Gott können sie wirken. Und du darfst nicht vergessen, die Jünger konnten vorher Dämonen austreiben. Als Jesus sie rausgeschickt hat, da haben sie schon Dämonen ausgetrieben. Da waren sie aber zwei und zwei, alleine, weit weg von Jesus. Da haben sie scheinbar ihre Abhängigkeit von Gott deutlicher wahrgenommen. Danach kommst du zurück, hey, hat geklappt, wir können das jetzt auch. Abhängigkeit von Gott. Auch wir in unserem Leben, wenn du dich komplett abhängig von Gott machst, dann wird nicht viel passieren in deinem Leben. Wir haben nicht die Kontrolle über unser Leben. Gott hat die Kontrolle über unser Leben. Und wir vergessen so schnell unsere Abhängigkeit von Gott. Mir ist es unangenehm, nicht die Kontrolle über mein Leben haben zu. Der Gedanke ist irgendwie so, Ja, das ist unangenehm für uns Menschen. Aber als Christ musst du das lernen. Dein Leben hängt von Gott ab. Du bist komplett von Gott ab. Okay, danach kommt die Ankündigung, die zweite Ankündigung des Leidens. Und dann lesen wir weiter in Vers 33. Da heißt es, sie kamen nach Kapernaum, zu Hause angelangt, fragte Jesus seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Er wusste es natürlich. Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Man muss sich vorstellen, Jesus sagt, ich werde leiden, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Und die Jünger fangen an hinter ihm, haben gedacht, er kriegt es nicht mit. Es war ihnen dann total peinlich, als Jesus sie darauf anspricht. Ne? Sie schwiegen. Oh, wie peinlich. Ich kann es ihm nicht sagen, ich will es ihm nicht sagen. Ja, Jesus, ich dachte, ich wäre der Größte. Da fangen sie an hinter seinem Rücken. Vielleicht Petrus, ich meine, Petrus hatte gute Karten bei dem Kontext, muss man schon sagen. Ich bin der Fels und auf mir wird er seine Gemeinde aufbauen. Mich hat er mit auf den Berg genommen. Dann haben vielleicht die anderen gesagt, ja, aber er hat auch zu dir gesagt, Satan, weiche von mir. Und dann der andere, oh, ich habe einen Dämon ausgetrieben, da in dem einen Dorf. Ha, das war der Wahnsinn. So einen Dämon habt ihr ausgetrieben. Doch, doch, ich habe auch so einen ausgetrieben. Wie kleine Kinder, wie kleine Jungs, total peinlich. Okay, was sagt Jesus? Vers 35. Da setzte sich Jesus, rief die 12 zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Das Tolle ist, Jesus staucht sie nicht zusammen. Er sagt nichts wie könnt ihr nur, das kann doch wohl nicht wahr sein, ihr seid ja wohl das Allerletzte. Überhaupt nicht. Er will ihnen nur helfen, die richtige Sichtweise zu haben. Er sagt ihnen, wer von euch der Erste sein will, der soll der Letzte sein. Jesus dreht unsere Vorstellungen ins Gegenteil um, auch die von den Jüngern. Natürlich ging es denen darum, wer hat die größte Ehre? Wer wird von den anderen bewundert? Wem müssen die anderen vielleicht dienen? Darum ging es ihnen. Die wollten der Erste sein, natürlich, aber um diese besondere Aufmerksamkeit zu bekommen. Damit sie die Bewunderten sind. Hä, was? Was, der Letzte? Hä? Ach so, ach, um der Erste zu sein, soll ich der Letzte sein? Ich soll aller Diener sein? Naja, wenn das so ist, dann... Also, das war für die und für uns genauso. Begreif, das ist schwer zu verstehen. Wir wollen auch gerne in unserem Fleisch angesehen sein, der Erste sein. Jesus dreht dieses Denken völlig um. Dann nimmt er ein Beispiel, nimmt dieses Kind. Und Kinder haben damals nicht so einen Wert gehabt wie... Ich meine, heute Kinder, geht alles nur noch um das Kindeswohl. Die Kinder, die Kindern sollen die beste Kindheit haben, die es überhaupt möglich ist und so weiter. Ist ja schön. Es war damals ganz anders. Kinder haben damals keinen besonderen Wert gehabt. Deswegen nimmt Jesus dieses Kind und hier, wenn einer ein Kind dient, die Jünger, was habe ich davon? Wenn ich ein Kind, das bringt mir gar keinen Ruhm oder was. Nimmt er das Beispiel? Du ein unbedeutendes Kind, wenn du so dienst in meinem Leben, dann dienst du Gott und Gott sieht es und wird es belohnen. Kinder dienen ist ein Beispiel eines niedrigen Dienstes und wer diesen niedrigen Dienst tut, der dient Gott. Was du tun kannst, was wir tun können, ist im Kindergottesdienst zu dienen. Soviel ich weiß, erfreut er sich nicht der allergrößte im Kindergottesdienst zu dienen. Wenn du dir das zu Herzen nimmst, was da steht, dann wirst du vielleicht auch Glauben finden, auch im Kindergottesdienst zu dienen. Vers 30, kommen wir jetzt zum letzten Abschnitt. Johannes sagt, Jesus, Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Jesus erwiderte, hindert ihn jemand, der unter einen Namen ein Wunder tut, der kann nicht gleichzeitig schlecht mit mir reden. Wer nicht gegen ist, der ist für uns. So, noch ein erstaunlicher Abschnitt. Johannes sagt, wir haben da einen gesehen, der hat in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Ich finde es extrem. Ah, der Typ. Wo kommt der her? Wie das eigentlich? Hat der Jesus zugehört? Hat Jesus ihn ausgesandt? Jesus hat die Jünger ausgesandt, hat gesagt, hier geht Dämonen austreiben. Wo kommt der Typ her? Ich weiß es nicht. Aber der muss Jesus mal getroffen haben. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Interessant ist hier, keine Ahnung, der war da gerade dabei. Hey, halt, stopp, stopp. Nee, das kannst du nicht machen. Wir sind die Crew von Jesus. Wir gehören zu Jesus, nicht du. Du darfst das nicht. Und Jesus sagt, nee, wert. Und was auch noch interessant ist, Johannes sagt, weil er sich nicht zu uns hält. Sie sagen nicht, weil er nicht dir nachfolgt, uns nachfolgt. Der will sich nicht bei uns unterordnen. Natürlich wäre der hinter mir erstmal, aber der soll gefälligst sich in uns integrieren. Und Jesus sagt, nee, hört auf. Die Jünger, die haben so gedacht, es gibt so eine Exklusivität. Das gibt's nicht bei Jesus. Und es erinnert mich so ein bisschen so an eine Einstellung, die wir zum Teil früher Christen funktioniert nur so, wie wir das verstehen. Aber es gibt keine Exklusivität. Es geht nicht darum, wer Recht hat und die Wahrheit gepachtet hat. Das will Jesus ihnen hier beibringen. Natürlich heißt das nicht, dass jeder sich an den Namen Jesus beruft. Nicht jeder, der sich Christ nennt, ist auch ein Christ. Ist es natürlich nicht in der Situation verstehen, dieses wir haben das gepachtet und sonst hier darf das niemand. Zusammenfassen. Wenn wir zu Jesus kommen, dann kann er dir helfen, wenn du ihm glaubst. Er hat alle Macht über dein Leben und die Umstände deines Lebens. Über alles hat er die Macht. Er kann dir helfen, wenn du zu Jesus kommst, ihn bittest. Er kann dein Leben verändern. Er kann in dein Leben eingreifen. Und er kann dich heilen von Problemen, von Sorgen, von Krankheiten. Der Glaube an Jesus für uns als Jünger, Jesus kennen, nicht nur über Jesus Sachen wissen. Es geht darum, Jesus zu kennen, ihn zu erkennen. Und das ist ein Prozess, der in unserem Leben als Christ, es fängt mit der Taufe an, aber da fängt es gerade erst an. Danach geht es erst los, danach fängt erst Jesus an, uns echten Glauben, tiefen Glauben zu geben. Und den brauchen wir, wenn Gott auf uns seine Gemeinde aufbauen will. Wir sehen hier bei den Jüngern, die waren trotz der Nachfolge und trotz dieses Glaubens noch so voll von irdischem und menschlichem Denken und Verlangen und Vorstellungen. Und das trotz ihres Glaubens, den Jesus ja gelobt hat. Und wenn sie so waren, dann frag dich, wo stehen wir? Gott muss uns sehr verändern. Gott will uns sehr verändern. Wir sehen hier mehrere Sachen, wo sie umdenken müssen. Die Abhängigkeit von Gott, das beim Dienen, dann diese Exklusivität. Es sind schon drei Dinge, die Jesus hier in diesem kurzen Abschnitt, die Jünger, als Jünger musst du immer wieder umdenken. Es gibt so viele Dinge. Du hast am Anfang hast du angefangen, von deinen gröbsten Sünden umzukehren. Und danach will Jesus dir aber dein ganzes Leben beibringen, umzudenken. Du hast so viele Dinge falsch gelernt zu denken, haben wir falsch gelernt. Und es geht immer weiter, dass uns Jesus beibringt, umzudenken. Und das geht unser Leben lang. Und wenn wir das zu Herzen nehmen, Jesus nachfolgen, dann wird Jesus auf uns und durch uns seine Gemeinde kräftig aufbauen. Amen.